NDR Info. Themen des Tages.
Israel gibt an, es habe seine Bodenoffensive im Libanon gestartet. Vergangene Nacht seien Truppen ins Nachbarland eingedrungen, lieferten sich mitunter heftige Gefechte mit der Hisbollah-Miliz. In den vergangenen Jahrzehnten marschierte Israel mehrmals in den Libanon ein. Also wie massiv wird Israel dieses Mal vorgehen, um den Norden seines Landes auch dauerhaft zu schützen? Wie gefährlich ist diese Offensive auch? Das wird gleich unser erster Schwerpunkt sein. Uns beschäftigt auch das heutige Urteil vom Bundesverfassungsgericht, warum das BKA-Gesetz gegen die Verfassung verstößt. Und mitten in den US-Wahlkampf bringt der Hurrikan Helene Tod und Verwüstung nach Florida, in den Süden der Staaten. Nach Trump reisen jetzt auch Biden und Harris in die betroffenen Gebiete. Damit willkommen zu unserem Themenüberblick heute für diesen Dienstag, den 1. Oktober. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Die israelische Armee meldet also heftige Gefechte im Süden des Libanon. Luftangriffe begleiten das Vorrücken von Bodentruppen, heißt es. Damit spitzt sich die Lage in der Region zu. Die Bewohner des Grenzgebietes sind aufgerufen, den Bereich von ca. 30 Kilometern bis zur israelischen Grenze zu räumen. Nina Amin fasst den Tag zusammen.
Die Fernsehmoderatorin des arabischen Nachrichtensenders Al-Hadath liest einen Aufruf des israelischen Militärs vor. Bewohner aus knapp 30 Dörfern werden von Israels Armee aufgefordert, ihre Häuser sofort zu verlassen. Alles Dörfer im Süden des Libanons, nicht weit von der Grenze zu Israel. Die Armee sagt, die Bewohner sollen sich sofort auf den Weg an das nördliche Ufer des El Awali-Flusses, also nördlich der Küstenstadt Sidon, bewegen. Und auf keinen Fall in Richtung Süden, in Richtung Israel. Sonst könnte ihr Leben in Gefahr sein. Israels Armeesprecher Daniel Hagari.
Hisbollah hat sich darauf vorbereitet, diese Dörfer als Stützpunkte für eine Invasion auf israelische Häuser im Stil des 7. Oktobers zu nutzen. Wir werden nie wieder einen 7. Oktober zulassen, an keiner unserer Grenzen.
Was genau an der Grenze zwischen Libanon und Israel gerade passiert, lässt sich kaum unabhängig überprüfen. Das israelische Militär spricht von schweren Gefechten im Südlibanon. Die UN-Beobachtermission in der Grenzregion erklärte am Nachmittag, es gebe derzeit kein Eindringen am Boden. Auch die Hisbollah und die libanesische Regierung verneinen einen israelischen Einmarsch. Nach Angaben der Hisbollah gab es noch keine direkten Bodengefechte zwischen ihren Kämpfern und dem israelischen Militär. Die Miliz gibt aber an, Richtung Tel Aviv zu schießen. Dort gab es mehrmals Raketenalarm. Der libanesische Militärexperte Yarub Sakar, selbst mehrere Jahrzehnte im Dienst der libanesischen Streitkräfte, schätzt im arabischen Fernsehen die Lage im Grenzgebiet wie folgt ein. Das ist erst der Anfang. Israels Armee will alle Wege blockieren, auf denen sich Hisbollah-Einheiten einschleichen könnten. Sie wollen unterirdische Tunnel im Grenzgebiet zwischen Libanon und Israel sprengen und zerstören. Während der gegenseitige Beschuss zwischen Hisbollah und Israels Armee weitergeht, verschlechtert sich die Situation der vielen Vertriebenen rapide. In der libanesischen Hauptstadt Beirut schläft ein Geflüchteter mit seiner Familie vor der Moschee. Wir wünschten, die Regierung könnte uns helfen und uns Zelte geben, damit die Kinder darin bleiben können. Wir haben keine Hilfe bekommen. Zwar erhalten wir etwas zu essen, aber jetzt kommt der Regen und wir haben keinen Schutz und kein Dach über dem Kopf. Die libanesische Regierung spricht von 1 Million Vertriebenen und ist offensichtlich überfordert, die ganzen Menschen zu versorgen.
Pfeile des Nordens nennt Israel diese Offensive im Libanon. Und nicht die ersten Pfeile, die man ins Nachbarland abgeschossen hat. In den vergangenen Jahrzehnten marschierte Israel zweimal in den Libanon ein, 1982, 2006 und eben jetzt auch. Um was mittelfristig zu erreichen? Darüber habe ich mit Jan Busse gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München, befasst sich mit gesellschaftlichen und politischen Dynamiken des Nahen Ostens. Ich habe ihn gefragt, was kann sich Israel realistisch von diesem Einmarsch versprechen?
Also mein Eindruck ist, dass Israel versucht, die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah im Süden des Libanon so sehr zu schwächen, dass erstmal von der Hisbollah keine Bedrohung mehr für Israel und vor allem für den Norden Israels ausgeht.
Jetzt haben Sie ein ganz wichtiges Wort gesagt, erstmal. Denn im Grunde zeigt ja die Vergangenheit, das ist meist eine Befriedung des Grenzgebietes auf Zeit, bis sich die Kräfteverhältnisse dann wieder ändern. Der Hydra, in dem Fall bei der Hisbollah, der neue Kopf nachgewachsen ist, oder?
Ja, also ich habe da auch große Zweifel, dass das tatsächlich nachhaltig sein kann. Die Hisbollah versucht natürlich, sich jetzt erstmal von dem Schlag zu erholen, dass ihre Führungsriege fast komplett ausgeschaltet worden ist. Und gleichzeitig wird wahrscheinlich auch der Iran versuchen, wieder der Hisbollah Waffen zukommen zu lassen. Und letzten Endes besteht die Feindschaft zwischen Israel und der Hisbollah natürlich fort. Das heißt, sowas wie ein Waffenstillstand, der letzte Woche noch im Raum stand, wäre sicherlich eine bessere Option gewesen, um die Situation zu befrieden.
Wie schätzen Sie denn aktuell die militärische Schlagkraft der Hisbollah noch ein? Was kann die nach den letzten israelischen Schlägen noch erreichen? Sie haben gerade auch gesagt, da fehlt natürlich jetzt auch die Führung.
Also die Hisbollah schießt natürlich jetzt weiterhin Raketen auf Israel und da reichen ja nur einige wenige, um Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verursachen, was ein Ziel der Hisbollah ist. Und dann ist es natürlich so, dass jetzt im Rahmen einer Bodenoffensive die Hisbollah auch die Gelegenheit bekommt, die israelischen Streitkräfte im Feld zu stellen. Und das ist vertrautes Terrain für die Hisbollah. Gleichzeitig ist es so, dass es teilweise recht unwegbar ist, nicht immer zugänglich für Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge. Das heißt, das schränkt die Überlegenheit der Israelis ein Stück weit ein. Und ich denke, die Hisbollah versucht tatsächlich, die Israelis auf ihr Niveau herunterzuziehen, um ihnen eben im Rahmen von Guerilla-Operationen tatsächlich massive Verluste zu bescheren.
Also schon eine Offensive, die einen eigentlich auch abschrecken könnte, wobei das hat das israelische Militär auch nicht abgeschreckt, letztendlich im Gazastreifen in diese Häuserschluchten reinzugehen natürlich.
Ja, ich glaube, die Situation im Gazastreifen ist nicht vergleichbar, weil man dort natürlich vorher diese Häuserschluchten teilweise komplett zerbombt hat und auch sehr wenig zwischen Kombattanten und Zivilisten unterschieden hat. Jetzt haben wir da ein anderes Szenario, ein anderes Terrain, aber es gibt Hinweise darauf, dass Israel diese Bodenoffensive in den letzten Wochen tatsächlich schon durch Spezialoperationen so vorbereitet hat, dass jetzt nicht so viele böse Überraschungen auf die Streitkräfte dort warten.
Was könnte denn wirklich eine Befriedung des Grenzgebietes bringen? Also es geht natürlich Israel dafür, dass der Norden des Landes erstmal einigermaßen sicher wieder wird. Aber was müsste das sein? Spricht man dann von einer entmilitarisierten Zone, einer besetzten Zone, mehr UN-Truppen? Was sehen Sie da an Möglichkeiten?
Also meine Vermutung ist, dass Israel versucht, eine Pufferzone zu errichten. Und die Befürchtung liegt natürlich nahe, dass das einhergeht mit einer längerfristigen israelischen Truppenpräsenz im Libanon, so wie wir es schon zwischen 1982 und 2000 hatten. Ich weiß nicht, ob Israel sich das so ausrechnet, aber die Gefahr ist da, dass man da in ein längeres Szenario hineingezogen wird. Ich denke, wünschenswert und das einzige Praktikable ist tatsächlich ein Waffenstillstand auf der Grundlage von einer UN-Resolution. Es gibt ja die Resolution 1701, die bisher ein wichtiger Maßstab war, an die sich die Hisbollah halten müsste, aber an die sich eben auch Israel halten müsste. Also ein Rückzug aus diesem Gebiet bis zum Litani-Fluss, der so eine geografische Markierung darstellt, aber eben auch ein Ende von militärischen Übergriffen von beiden Seiten.
Lassen Sie uns doch nochmal auf den Libanon schauen, auf das Land, ein fragiles Land, die Position des Präsidenten vakant, die Wirtschaft am Boden. Man spricht oft von einem gescheiterten Staat. Die Hisbollah mischt eben auch mit, irgendwo zwischen einem Identitätsanker und auch einem Unglücksbringer für viele in der Bevölkerung. Wie sehr destabilisiert diese Bodenoffensive die Region, vielleicht auch langfristig?
Also ich glaube, eine Destabilisierung rührt vor allem auch daher, dass die Hisbollah jetzt so stark geschwächt ist, weil wir überhaupt nicht wissen, welche Auswirkungen das auf das fragile Machtgefüge und die konfessionelle demografische Balance im Land hat. Und ich glaube, eine zentrale Ursache für die Probleme des Libanons ist eben diese Aufteilung der Macht in unterschiedliche konfessionelle Gruppen. Und es gab ja in der Vergangenheit immer wieder auch Proteste, die sich genau gegen diese Aufteilung gerichtet haben. Und ich glaube, die Perspektive, die dem Libanon helfen würde, wäre tatsächlich überkonfessionelle politische Strukturen. Und da kann man natürlich hoffen, dass diese Situation, die das Land jetzt noch in eine viel tiefere Krise gestürzt hat, perspektivisch auch eine Chance sein kann, genau in eine solche Richtung.
Sagt der Nahost-Experte von der Bundeswehrhochschule in München, Jan Busse, im Gespräch, wie die israelische Bodenoffensive den Krieg im Nahen Osten jetzt weiter zuspitzt. In Berlin warnt die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor eben diesem gefürchteten regionalen Flächenbrand.
Seit Tagen und Stunden spitzt sich die Lage im Nahen Osten immer weiter zu. Doch außer Appellen an die Beteiligten zur Mäßigung kann die Bundesregierung derzeit nichts bewirken. Außenministerin Annalena Baerbock äußerte am Nachmittag ein weiteres Mal ihre Sorge vor weiterer Eskalation.
Die militärische Logik allein wird für die Menschen in Israel und auch für die Menschen in der Region keine Sicherheit auf Zukunft bringen.
Die deutsche Außenministerin vermied es, die israelische Bodenoffensive im Südlibanon zu bewerten. Sie betonte aber, Israel habe das Recht, sich gegen Terrorismus zu wehren, müsse dabei aber das humanitäre Völkerrecht einhalten. Baerbock erinnerte an die Folgen des gegenseitigen Beschusses auf beiden Seiten der Grenze, an 80.000 Israelis, die wegen der Hisbollah-Angriffe seit einem Jahr nicht mehr in ihrer Heimat im Norden Israels leben können, und an die Menschen im Südlibanon, wo jetzt Tausende auf der Flucht sind und viele Zivilisten getötet wurden. Baerbock will sich mit anderen europäischen und mit arabischen Regierungen weiter für eine Verhandlungslösung einsetzen.
Es braucht eine verlässliche Vereinbarung dafür, dass die legitimen Sicherheitsinteressen Israels und des Libanons gewahrt bleiben und gewahrt werden.
Baerbock fordert die Einhaltung einer UN-Resolution, die während des letzten Libanon-Krieges 2006 verabschiedet wurde. Diese Resolution verlangt, dass sich im südlichen Libanon weder die Hisbollah noch israelische Truppen aufhalten dürfen. Baerbock sagte, auch der Iran, der die Hisbollah unterstützt, trage Verantwortung, einen regionalen Flächenbrand zu verhindern.
Ja, nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah, nach dem Beginn dieser Bodenoffensive, wie Israel meldet, im Libanon, hat sich die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besorgt gezeigt, was die Sicherheitslage im Nahen Osten angeht. Unser erster Schwerpunkt heute Abend. Und damit geht es hier in den Themen des Tages in die USA. Mehrere Tage wütete da der Hurricane Helene im Südosten des Landes. Rund 600 Menschen könnten nach Angaben der US-Regierung ums Leben gekommen sein. Noch sucht man nach vielen, die Zahlen sind noch nicht bestätigt, aber werden befürchtet. Zudem wurde viel im Land zerstört. Häuser, Straßen, Brücken, ein Milliardenschaden. Donald Trump war schon vor Ort, rief den Menschen zu, ihr werdet es überstehen, leistete sich damit einen Fehltritt. Jetzt reisen auch Kamala Harris und Joe Biden in die Katastrophengebiete, denn der Wahlkampf läuft ja auch auf Hochtouren und der Kampf um die Bilder läuft. Claudia Sarre.
Tage nachdem der Sturm Helene den Südosten der USA heimgesucht hat, wird das gesamte Ausmaß der Zerstörung erst deutlich. Besonders schlimm ist die Situation rund um die Stadt Asheville im Westen von North Carolina und im angrenzenden Bundesstaat Tennessee. Allein hier sind 40 Menschen gestorben, rund 600 Bewohner werden noch vermisst. Ganze Ortschaften wurden weggeschwemmt. Auf Luftbildern sieht man zersplitterte Häuser und riesige Schutthaufen. Gebäude, Möbel, Autowracks, kaputte Straßen, alles ist von einer dicken Schlammschicht bedeckt.
We prepared for 19 feet was the projection.
Wir waren darauf vorbereitet, dass der Fluss 6 Meter über die Ufer tritt, aber nicht 9.
27 feet is just different,
sagt Josh Copus, Bewohner der Ortschaft Marshall in North Carolina, im Interview mit der Washington Post. Da hunderte Straßen unpassierbar sind, werden Hilfsgüter mit Mulis und Flugzeugen herangeschafft. Unterdessen wird der Sturm Helene immer mehr zum Wahlkampfthema. Morgen wird US-Präsident Biden nach North Carolina reisen, um sich aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen und mit Katastrophenhelfern zu sprechen. Sein republikanischer Kontrahent Trump hatte bereits gestern die Stadt Valdosta im Bundesstaat Georgia besucht. Auch dort hat der Sturm viele Häuser und Geschäfte zerstört. Hunderttausende sind nicht nur ohne Strom, sondern auch ohne Handynetz, Wasser, Lebensmittel und Benzin. Ex-Präsident Trump nutzte die Gelegenheit, Wahlkampf zu machen und der Biden-Regierung unzureichende Hilfe vorzuwerfen. Der Gouverneur macht einen guten Job, aber die Bundesregierung reagiert nicht. Sie können den Präsident telefonisch nicht erreichen. Und auch die Vizepräsidentin macht irgendwo Wahlkampf und sucht nach Geld. US-Präsident Biden reagierte prompt. Als ein Journalist ihn mit Trumps Vorwürfen konfrontierte, sagte Biden erbost, Trump lüge.
Let me get this straight, he's lying.
Auch der Gouverneur hat gesagt, dass er lügt. Mir ist es egal, was er über mich sagt, aber ich bin ärgerlich darüber, was Trump den Leuten sagt, die Hilfe brauchen. Der US-Präsident sagte den Opfern umfassende Hilfen zu. Das Land unterstütze sie und die Biden-Harris-Regierung sei da, bis der Job erledigt sei.
Your nation has your back and the Biden-Harris-Administration will be there until the job is done.
Zurück in die zerstörte Ortschaft Marshall in North Carolina. Hier sind die Aufräumarbeiten bereits im vollen Gange. Bewohner wie Josh Copus jedoch sind unter Schock.
I'm an extremely optimistic human being to a fault.
Ich bin eine extrem optimistische Person, aber das hat mich im Kern erschüttert.
It's gonna take months, years to come back from this.
Es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis wir uns hiervon erholt haben.
Hurricane Helene ist Donnerstag auf das US-Festland getroffen und hatte anschließend bei seinem Durchzug durch mehrere Bundesstaaten im Südosten der USA eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Soweit auch der Bericht jetzt von unserer Korrespondentin Claudia Sarre für die Themen des Tages. Im Kampf gegen Terror und organisierte Kriminalität hat das Bundeskriminalamt weitreichende Möglichkeiten. Teilweise zu weitreichend hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Was das Gericht da abgewogen hat, wo Grundrechte verletzt wurden, darüber kann ich jetzt mit Klaus Hempel sprechen aus der ARD-Rechtsredaktion. Einen schönen guten Abend.
Ja, hallo, hier ist Max Bauer aus der Rechtsredaktion.
Max, ich nehme auch dich. Max, das BKA-Gesetz hat über 120 Seiten, über 90 Paragraphen. Welche Verstoßen denn gegen die Verfassung sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar?
Ja, das sind vor allem zwei Regelungen, die Karlsruhe da heute beanstandet hat. Da ist einmal die Datenspeicherung von sogenannten Kontaktpersonen. Das heißt, das BKA-Gesetz erlaubt es nicht nur, dass man unmittelbar Verdächtige oder eben...
Da schauen wir, ob eine Leitung nach Karlsruhe sich kurz nochmal technisch beruhigt. Ich schaue auch hinten im Blick hinter die Kulissen. Wir hören, dass wir nichts hören. Und insofern würde ich fast vorschlagen, dass wir mit dem angekündigten Klaus Hempel dann über dieses Thema final noch einmal sprechen, der uns nochmal über das Ergebnis, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Kenntnis setzen kann, warum mit dem BKA-Gesetz gegen die Verfassung verstoßen wird.
Geklagt hatte auch Stefanie Dilber. Sie arbeitet hauptberuflich als Lehrerin. Sie ist ein großer Fan des Fußballclubs TSV 1860 München. Ehrenamtlich macht sie Fanarbeit. Sie hat dabei immer wieder auch Kontakt zu gewaltbereiten Fußballfans. Irgendwann wurden persönliche Daten von ihr in einer Datenbank gespeichert, auf die die Polizeibehörden von Bund und Ländern Zugriff haben. Das wollte sie sich nicht gefallen lassen.
Wenn man nicht genau weiß, was passiert mit meinen Daten, wer hat da Zugriff drauf, ist eine unheimliche Unsicherheit.
Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts ist sie nun sehr zufrieden.
Ich bin schon tatsächlich erleichtert jetzt, dass da eine Rechtssicherheit eben da ist oder dass eben auch ich jetzt nicht mehr gespeichert werden kann, einfach so. Ich da ein größeres Selbstvertrauen auch habe.
Unter den Klägern und Klägerinnen waren auch Rechtsanwältinnen. Auch sie mussten bisher damit rechnen, dass ihre persönlichen Daten in Polizeidatenbanken landen, wenn sie es beispielsweise berufsbedingt mit Schwerkriminellen oder Terrorverdächtigen zu tun haben. Denn nach dem BKA-Gesetz ist es bisher zulässig, auch die Daten von sogenannten Kontaktpersonen mit aufzunehmen. Nach dem Urteil sind die Vorschriften, die das erlauben, verfassungswidrig. Gerichtspräsident Stefan Habart machte deutlich, dass das Abspeichern von Daten oder die Überwachung von Kontaktpersonen wie beispielsweise Rechtsanwälten nicht so ohne weiteres zulässig sind.
Richten sich heimliche Überwachungsmaßnahmen lediglich gegen Kontaktpersonen aus dem Umfeld der verantwortlichen Person, muss eine spezifische individuelle Nähe der Betroffenen zu der aufzuklärenden Gefahr hinzutreten.
Bei einer weiteren Vorschrift, die das Verfassungsgericht beanstandet hat, geht es um Daten von Beschuldigten, die vom Bundeskriminalamt gespeichert werden. Auf diese Daten haben auch die Polizeibehörden der Länder Zugriff. Auch diese Regelung gehe zu weit, so die Richterinnen und Richter. Konkret geht es dabei um Daten von Beschuldigten, bei denen man davon ausgeht, dass sie in Zukunft straffällig werden könnten. Das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass die Voraussetzungen der Speicherung von Daten nicht streng genug sind. Das Gericht spricht hier von einer Speicherschwelle, die höher angelegt werden müsse. Unterstützt wurden die Kläger vom Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deren Rechtsanwalt Bijan Muini machte nach der Urteilsverkündung deutlich, welche Voraussetzung künftig an das Abspeichern von Daten geknüpft ist.
Der andere wichtige Punkt ist, dass Menschen, die einer Straftat nur beschuldigt wurden, aber nie verurteilt wurden, künftig nur dann in Datenbanken gespeichert werden können, auf die alle Polizeibehörden zugreifen können, wenn es eine sogenannte Negativprognose gibt, also wenn die Polizei begründen kann, dass diese Personen gefährlich sein werden.
Außerdem muss künftig geregelt werden, wie lange die Daten von Beschuldigten gespeichert werden dürfen, beziehungsweise wann sie gelöscht werden müssen. Eine solche Regelung gibt es bislang nicht. Rita Schwarzelür-Sutter, SPD, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, meinte nach der Urteilsverkündung, es sei wichtig, dass das Verfassungsgericht die Befugnisse des Bundeskriminalamtes nicht grundsätzlich in Frage gestellt habe.
Grundsätzlich hat das BKA auch weiterhin eine gute Möglichkeit, Kriminalität zu bekämpfen.
Die Bundesregierung werde das Urteil sorgfältig auswerten und die erforderlichen Änderungen dann umsetzen. Nach dem Urteil hat der Gesetzgeber bis Ende Juli nächsten Jahres Zeit, die Vorschriften zu ändern.
Soweit Klaus Hempel zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute, das Teile des praktizierten BKA-Gesetzes für verfassungswidrig erklärt hat. Das Gespräch, das dazu nicht zustande gekommen ist, bitten wir noch einmal zu entschuldigen. Wir arbeiten hinter den Kulissen, das heute im Laufe des Abends noch nachzuholen. Die NATO ist das wichtigste sicherheitspolitische Bündnis weltweit. Sie verbindet die Sicherheitsinteressen Europas und Nordamerikas. Inzwischen gehören ihr 32 Mitgliedsländer an. Im Falle eines Angriffs haben sich die Staaten zur gegenseitigen Unterstützung verpflichtet. 10 Jahre stand der eher ruhige Norweger Jens Stoltenberg an der Spitze der NATO. Heute hat der ehemalige niederländische Premier Mark Rutte genau diesen Job übernommen. Der Machtwechsel von Stoltenberg zu Rutte findet in einer Zeit vieler Krisen statt. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wütet an den Grenzen des Verteidigungsbündnisses. Sabrina Fritz hat die bescheidene Zeremonie heute beobachtet.
Am Vormittag übergab Jens Stoltenberg seinen Stuhl inklusive Hammer an Mark Rutte.
Dear Mark, please receive this special gavel and let me invite you to take the seat of the chair of the North Atlantic Council.
Stoltenberg wirkte sichtlich erleichtert und erlöst, diesen schwierigen Posten nach nun 10 Jahren abgeben zu können. Eigentlich wollte er schon früher aufhören, doch durch den Ukraine-Krieg blieb er länger im Amt. In ein paar Stunden werde er Brüssel endgültig verlassen, sagte der 65-Jährige, der jetzt als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz im Gespräch ist. Sein Nachfolger Mark Rutte war früher Regierungschef der Niederlande. Der einzige Job, für den ich meine Heimatstadt Den Haag verlassen würde, ist dieser, sagte Rutte bei der Amtsübergabe in Brüssel.
If any job could make me leave my home city of Den Haag, it is this one.
Er gab dabei auch einen Ausblick auf seine Prioritäten.
The first is to keep NATO strong.
Erstens werde ich die NATO stark halten. Dafür braucht es mehr Streitkräfte, schnellere Erfindungen und mehr Ausgaben.
For this we need more forces with better capabilities and faster innovation. This requires more investment. Because to do more, we must spend more.
Als zweite große Aufgabe nannte der 57-Jährige die weitere Unterstützung der Ukraine, damit das Land ein unabhängiger Staat bleibe. Das Ziel sei eine Mitgliedschaft des Landes in der NATO. Er sehe dafür auch Hilfe aus den USA. Rutte betonte, dass er mit beiden Präsidentschaftskandidaten, Kamala Harris und Donald Trump, in engem Kontakt stehe. Trump kenne er noch aus seiner ersten Amtszeit als US-Präsident.
Dank Präsident Trump haben wir unsere Verteidigungsausgaben erhöht und auch, was er über China sagte, ist nun bei vielen von uns angekommen.
Rutte fand auch starke Worte gegenüber China. Es mache den Krieg gegen die Ukraine erst möglich.
China cannot.
Das Land kann nicht weiter den größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg anheizen, ohne Auswirkungen auf seine Interessen und Ansehen.
Der sichtbar freundliche Übergang an der NATO-Spitze vom Norweger Stoltenberg zum Niederländer Rutte sieht nach einer Kontinuität an der Spitze des Verteidigungsbündnisses aus. Rutte sagt, er trete in große Schuhe. Er wird damit den Weg von Stoltenberg weitergehen. Das heißt, eine starke, selbstbewusste NATO, die von ihren Mitgliedern einen angemessenen Anteil für die Verteidigung verlangt. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam erreichen können, sagte der neue NATO-Generalsekretär heute in Brüssel.
Übrigens mehr zu Jens Stoltenberg auch in der neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Jetzt schon in der ARD Audiothek oder ab 18 Uhr auch bei uns dann hier im Programm von NDR Info. Denn die Kollegen von Streitkräfte und Strategien konnten exklusiv mit Stoltenberg sprechen, der ohne die Schwere des Amtes jetzt auch sehr frei und klar über die Zukunft der NATO spricht und sich auch klar für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausspricht. Das waren unsere Themen des Tages heute an diesem Dienstag, den 1. Oktober. Sie hören die Themen des Tages immer um kurz nach 5 und direkt danach stellen wir die Ihnen auch als Podcast in der ARD Audiothek zur Verfügung.